Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Werbepartner dieser Folge von Defner und Chapitz ist Blinkist. Diese App bietet euch aktuell 25% Rabatt. Bei Blinkist bekommt ihr das Wichtigste aus über 3000 Sachbüchern in sogenannten Blinks auf das Smartphone. Blinks, das sind die Kernaussagen der Bücher, zusammengefasst in gerade mal 15 Minuten zum Anhören oder zum Selbstlesen. So habt ihr das Wichtigste aus neuen Ratgebern, zeitlosen Klassikern, aber auch aus viel diskutierten Bestsellern ganz schnell parat und das auf Deutsch und auch auf Englisch. Also wirklich perfekt für den Uni-Alltag, den Beruf und natürlich auch den Alltag. Jeden Monat kommen an die 50 Blinks dazu und für alle, die dann vielleicht doch noch tiefer in ein Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Defner und Chapitz-Hörer. Auf blinkist.de/defnerchapitz erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Nochmal die Adresse blinkist.de, blinkist.de, Defner Chapitz. Defner Chapitz natürlich zusammengeschrieben und Chapitz mit AE anstatt Ä. Alle Infos und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Episode 126, lieber Defner, und ich bin zurück aus dem Rheinland.
Schön, dass du da bist.
Und die Krise ist zumindest so ein bisschen zurück in Deutschland. Zumindest lässt es sich nicht anders interpretieren, wenn der Verkehrsminister Andi Scheuer sich hinstellt und den Deutschen eine Klopapiergarantie abgibt. Das ist ja schon faszinierend. Wir erinnern uns noch 2008 in der Finanzkrise, als damals Kanzlerin und Finanzminister Steinbrück sagte, oh, ihre Sparguthaben sind sicher. Und da wollten sie auch einen Run aufs Papier verhindern, nämlich auf die Geldscheine. Und diesmal geht es darum, glaube ich, einen Run aufs Klopapier zu verhindern.
Ein sehr schöner Vergleich.
Und ehrlich, es ist, da sieht man schon, dass wir unbedingt über dein V mal reden müssen, wenn die Leute schon wieder Klopapier horten.
Es ist wieder soweit, ja. Die Angst geht wieder um in Deutschland, ja. In Corona-Deutschland.
Die zweite Welle, die uns über uns rollt und man weiß gar nicht, wie schlimm die ist, weil man ja gar nicht wusste, wie bei der ersten ist ja wesentlich weniger getestet worden als bei der zweiten. Insofern kann man ja auch die Zahlen nicht richtig vergleichen, aber irgendwie fühlt sich's.
Ja, und es gibt ja schon wieder so erste. Man will den Namen Shutdown nicht dafür verwenden. Da hat sich der Landrat des Berchtesgadener Landes doch heftigst gestern in der Pressekonferenz, die wir auch bei Weltfernsehen übertragen haben, der meine Börse am Abend übrigens zum Opfer gefallen ist. Deswegen habe ich da eifrig gelauscht. Nein, es ist kein Shutdown. Es sind nur Maßnahmen. Nein, ja. Aber im Prinzip ist es ein Shutdown, was man da macht. Also Schulen werden dicht gemacht und fast Ausgangssperre. Man darf nur noch das Nötigste dann draußen erledigen und so weiter. Und klar, das könnte natürlich dann auch Schule machen, wenn die Infektion Zahlen so weiter steigen, dann wird das in vielen anderen Landkreisen möglicherweise auch passieren.
Und dann könnte es einen Rückschlag im vierten Quartal geben. Da wird ja noch, bisher haben wir noch diese V-Idee, es wird ja demnächst, wenn die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, da geht es ja fett nach oben wahrscheinlich, nach dem Einbruch im zweiten. Und da müssen wir halt heute mal über Q4 reden. Und
gut, das wird unser Thema. Also die V-These habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Die werde ich auch heute nicht vertreten, aber wir werden mal dieses konjunkturelle Umfeld dann diskutieren.
Und fragen, ob es einen Double Dip gibt, eine Genickbrecher-Rezession.
Ja, das kannst du ja dann wetten, ja? Also ich muss ja immer hier noch die Wetten verhandeln, weil er will ja immer hier die düsteren Szenarien, aber wenn es dann ums Wetten geht, dann, aber das wird dann doch wieder nicht so schlimm, wie es doch.
Deutschland ist ja noch, sieht's ja noch relativ kommt ja noch relativ klimpflich davon. Naja, wenn du nach Europa guckst, ist es viel schlimmer.
Bis zum Ende,
Eine Horrormeldung, die habe ich heute Nacht bekommen um 22.21 Uhr vom Kollegen Sommerfeld.
Das willen die schlaflosen Weltredakteure.
Ja, er war unterwegs mit einem neuen Auto und wir haben gestern Nachmittag schon telefoniert und er war bis nach Mecklenburg gekommen, aber irgendwie kam er nicht wieder weg, weil das Auto laden musste. Und dann schrieb er nachts zurück an mich, lieber Holger, ich fürchte, du musst die Volkswagen-Aktien sofort verkaufen. Und zwar alle.
Oh Gott.
Es ist ein Desaster. Er fährt einen ID.3 und testet den derzeit. Und anscheinend ist das erste Erlebnis mit diesem Wagen, das ja Volkswagen in die Elektromobilität bringen soll, auch Deutschlands Elektro-Ehre retten soll, scheint nicht so gelungen zu sein.
Ja. Schwand Böses. Dabei hatte ich ja neulich auch noch den ID.4 hier als Bullen außer Korn, in der Hoffnung, dass man wirklich das endlich mal liefert, was man versprochen hat und dass man da wirklich irgendwie versucht, zu Tesla etwas aufzuholen, weil reichen kann man Tesla sowieso nicht. Aber das zeigt mal wieder, wie hinterher die Deutschen sind. Aber ich würde jetzt mal bei VW noch nicht die Hoffnung aufgeben. Vielleicht
du meinst, ich soll die Aktien behalten? Vielleicht einen Teil verkaufen? Ich habe sowieso nur eine ganz kleine
Warten
Position.
Wir mal dann den ausführlichen Test von Nando Sommerfeld. Aber wenn das so ein Verriss wird wie damals beim EQC von Daimler.
Und der ID3 ist ja noch viel symbolträchtiger, weil natürlich, da geht es ja wirklich darum,
es geht um den Massenmarkt.
Ob es Volkswagen schafft, die Wende zum Elektromobilitätskonzern hinzubekommen.
Diese große ID3 eben nach Käfer und Golf, das dritte Massenmodell, mit dem man ins Elektro, der ist so symbolbehaftet und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist halt, die erste Generation ist manchmal immer so ein bisschen noch nicht voll ausgereift. Da muss man vielleicht auch nochmal eine zweite Chance geben, aber es wäre schon doll, wenn der einigermaßen was taugt. Ne?
Du meinst, wir müssen in die Archive zurückgehen und bei VW gucken, wie der Käfer gestartet ist, ob da möglicherweise auch die Räder am Anfang abfielen oder irgendwas
derartiges. Das ist ja was anderes, aber die Heizung beim Käfer war auch nicht immer so ideal, glaube ich.
Wirklich? Schaffst du Fenster aufgemacht?
Wenn man so von den Älteren hört, ja.
Okay.
Ich habe nur Ente gefahren in meiner Jugend. Ja.
Hast du?
Da war die Heizung auch nicht ideal. Aber es war ein Abenteuer.
Okay, und wahrscheinlich galtst du dann als Hipster in der Schulzeit? Oder?
In der Schulzeit, genau.
Bin ich hast du in der Schule schon ein Auto gefahren?
Ja, weil ich schon ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich dann zum Abitur gekommen bin. Und dann habe ich immer eine Fahrgemeinschaft gehabt. Ja.
Okay.
Wir mussten ja doch irgendwie so 15 Kilometer zur Schule fahren und da habe ich die Ente vollgepackt. Das war durchaus ein cashbringendes Modell. Die Kollegen haben ja nämlich das komplette Benzingeld bezahlt. Ja.
Und den Reifenabrieb auch?
Das nicht. Aber dafür habe ich, aber Benzingeld war schon mal eine wichtige Einnahmequelle. Ne?
Schon damals, schon in jungen Jahren hat er angefangen, ein Geschäftsmodell aus seiner Fahrgemeinschaft zu machen.
Ja. Das Dach aufgemacht wurde bei einer Ente, das war wirklich ein
Was habt ihr denn für Fun. Musik? Wahrscheinlich habt ihr Musik gehört
Musik
dabei. Was lief dann
gehört.
Da?
Das kann ich jetzt nicht mehr erinnern.
Okay. Gut, kommen wir zu mal.
Ich glaube, jeder durfte immer so wechselnd Kassetten einlegen oder sowas.
Ach, auch noch?
Ja,
für das Liedrecht hast du dann auch einen Groschen genommen. 10 Pfennig für das Liedrecht.
Hätte ich nochmal was extra Kassetten.
Ja. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Irgendwie sowas wahrscheinlich lief dann in dieser Zeit. Ich
so
weiß es nicht.
Nicht.
Ja. Ich muss ja noch aus dem Rheinland berichten. Da gibt es ja ein ganzes Defner und Chapitz, eine Hochburg, würde ich es mal nennen. Und ich habe getroffen zum Beispiel Friedrich, der studiert im 5. Semester Jura. Und so ein hochgewachsener jemand, der größer ist als ich. Hatte ich selten, also von der körperlichen Konstitution, nicht ganz eins.
An deine geistige Größe kommt keiner ran. Also bist du wirklich.
Den Ball habe ich jetzt auch dahin gelegt.
Unerreichbar in diesen Höhen, wo Chapitz sich bewegt. Also da.
Gut. Also er hat 5. Semester Jura studiert in Bonn und dann habe ich ihm sagen müssen, als Jurist hat man ja nicht mehr die ganz großen Aufstiegschancen, an eine DAX-Spitze zu kommen. Nur noch 5% der Leute, die in den Top 100 Unternehmen in der Firmenspitze sind, sind Juristen. Das waren früher mal 31. Du musst studieren, ich habe es mal mir angeguckt, du musst studieren Wirtschaftswissenschaften, das sind immerhin 52% Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieur- und Naturwissenschaften, da hast du 36%. Das sind jetzt die neuen CEOs. Und dir muss ich sagen, ohne Studium schaffen es nur noch 6, also ohne abgeschlossenes Studium schaffen nur 6% der Leute an die Spitze. Aber ich werde auch nicht mehr CEO als Ossi.
Aber René Obermann zum Beispiel hat es geschafft ohne Studium an die Telekom-Spitze damals. Ja.
Ja, aber es sind wenige, die das 6% derjenigen, die an der Spitze stehen.
Und das sind dann die Steve Jobs und die Elon Musks dieser Welt.
Ja. Also die Ausnahme-CEOs. Vielleicht, du könntest noch Ausnahme-CEO werden.
Na, ich werde keiner mehr.
Ja. Aber auf jeden Fall, wir rannten halt am Rheinland und ich muss sagen, es ist wirklich so ein cleverer, also jeder, den ich bisher getroffen habe, war irgendwie anders. Und alle hatten Ideen im Leben. Er war beispielsweise in Norwegen, war die Fjorde entlang gewandert und hatte da irgendwie Bergspitzen. Also wenn du mal irgendwie als Rucksacktourist losläufst und da mal einsam in der Natur campen willst, sollte man so eine Fjordreise machen. Und das erzählte er ganz gut. Und dann hat er uns für die ganze Familie noch eine Bonn-Rundtour durch die Universitätslandschaft gegeben. Und ich habe in Bonn gewohnt 3 Jahre und ich wusste gar nicht, dass die Uni wirklich so eine... Dass Bonn so eine geile Uni hat und die haben 6 Exzellenzcluster und damit ist die Uni die angesehenste in ganz Deutschland. Hättest du das gewusst? Und wenn du beispielsweise Biotech machen willst oder wenn du Robotik oder wenn du Märkte und Public Policy oder Quantencomputing machen willst, ist Bonn eine Exzellenzuni. Also jeder, der jetzt irgendwie was mit Technik oder Informatik macht, der sollte echt mal in Bonn gucken und Mathe auch. Und dann hat uns den neuen Campus mit 900 Plätzen, so ein riesen Hörsaal mit 900 Plätzen. Du stehst da und denkst dir so, wow, wenn du hier so ein Rockstar-Professor wärst und jetzt hier 900 Leute zugucken, dann dachte ich mir, wenn wir irgendwann mal wieder so eine öffentliche Podcast machen, dann gehen wir nach Bonn und versuchen den Hörsaal da mit 900 Plätzen voll zu kriegen, rocken.
Wir rocken und die alte auf der Bundeshauptstadt. Bühne. Genau. Ne? Aber sieht man wieder, es hat auch Bonn gar nicht geschadet, dass die Regierung weggezogen
überhaupt
ist. Da gab es ja immer damals man hat ja gedacht, das wäre der Bonn-Untergang, also der Weltuntergang für Bonn, wenn die Regierung wegzieht. Aber da musste man sich dann eben in der neuen Themen zuwenden und bringt dann neue Innovationen und so weiter. Das ist doch wunderbar.
Und immerhin hat uns Friedrich jetzt die Augen geöffnet, Bonn. Und Fritz, der MINT-Schüler, kann sich vorstellen, vielleicht irgendwann mal, wenn er was mit Mathe machen will. Da kriegt man wohl schlechte Noten, weil das so hart ist und weil das so wirklich. Aber muss, wenn man es da geschafft hat, schafft man es überall.
If you can make it there, das neue New York.
Ja. Ja, genau.
You make it everywhere. Ja. Wunderbar. Achso, eins habe ich noch zu. Letzte Woche, da habe ich ja über 3D-Druckaktien, da gab es ja eine Frage dazu in unserer Q&A-Session. Ich konnte mir da noch nicht erklären, warum jetzt gerade die 3D-Aktien so angesprungen sind, die Tage zuvor. Und jetzt hat sich das Rätsel gelüftet. Tesla hat eine Stellenausschreibung veröffentlicht und für eine hochmotivierte Person zur Bedienung von 3D-Druckmaschinen am Gigafactory-Standort Nevada. Also suchen nur eine Person, die 3D-Druckmaschinen bedienen kann und schon schießen irgendwie weltweit die 3D-Druckaktien in die Höhe, weil dann da die wieder Fantasie erwachsen ist, dass wir, oh, Tesla steigt jetzt ganz groß in die 3D-Fertigung an und vielleicht drucken sie demnächst alle Teslas aus dem 3D-Drucker und so weiter und so fort.
Also hochmotiviert.
Hochmotiviert, ja. Anders geht es bei Tesla nicht, ja?
Ja, guck mir gerade den 3D-ETF an, der hat sich auch seit vergangener Woche.
Ist dann wieder ein bisschen zurückgekommen teilweise.
Wieder, kleine
das war Gold, ja schon vor zwei Wochen, dass die angesprungen sind. Das war schon in der Vorwoche, aber jetzt ist so ein bisschen auf jeden Fall wieder Wahrnehmung drin. Und Elon Musk hat dann aber gleich getwittert und den Spekulationen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und auf die nach wie vor hohen Kosten der additiven Fertigung, wie 3D-Druck im Fach chinesisch heißt. Aber es ist wieder Aufmerksamkeit da. Der Aktionär zum Beispiel in seiner letzten Ausgabe jetzt auch über 3D-Aktien geschrieben und auch da zwei von den genannten 3D Systems und SLM Solutions aus Deutschland gesprochen und die auch empfohlen. Und also es ist wieder eine Wahrnehmung da für diesen Sektor und wie gesagt, ich glaube nach wie vor, dass das jetzt was wird, was im Zuge von Absicherung von Lieferketten und so weiter und teilweise auch Rückverlagerung von Produktion in die Heimatländer und so weiter eine wichtige Rolle einnehmen wird, strategisch, denke ich mal, bei den Unternehmen. Und also von
da muss man gute Nerven
bei SLM Solutions. SLM in der Tat, die waren jetzt. Aber die Deutsche Bank sagt jetzt zum Beispiel, hat die jetzt auch gerade hochgestuft auf das Kursziel von 6 auf 15 erhöht.
Bei bei 11 notiert sie gerade, 11 und war aber schon bei 50.
Die haben wohl eine neue Maschinengeneration und dafür spricht man sich einen neuen Chef und irgendwie alles wird neu und
alles
so weiter.
Neu.
Die hatten zwischenzeitlich ja schon mal ein bisschen Probleme und so weiter. Das ist halt oft auch so bei relativ neuen Unternehmen in neuen Technologien, dass nicht alles immer rund läuft, aber möglicherweise ist das eine interessante Geschichte.
Super, interessant. Apropos interessant, wir haben noch eine Zuschrift von Lilly auch aus Bonn gekriegt, die arbeitet bei der Deutschen Post und ich habe mit ihr gewettet, wenn die Deutsche Post-Aktie bei 50, sie schrieb, oh, was ist so negativ zur Deutschen Post nicht gewesen, wer war ich gar nicht, da ging es ja um diesen Digitization ETF, wo die Deutsche Post ja drin war und irgendwie habe ich da wohl nicht so euphorisch über die Deutsche Post gesprochen, es ist die sechstbeste Aktie in diesem Jahr, da muss ich jetzt nachholen, die sechstbeste DAX-Aktie ist die Deutsche Post und wenn sie bei 50 steht, habe ich gesagt, dann renne ich einmal den Posttower hoch, wenn ich das nächste Mal einbaue. Und sie sitzt in der 35. Etage und dann meint sie, da könnte man ein ganzes Stück nach oben rennen. Ja. Also kann man dann Bilder sehen, wie
ich dann. Und ich möchte mal daran erinnern, dass ich auch sehr früh schon über dieses, als ich ein Postinterview mit dem Postchef hatte, Apple, damals zu den Zahlen vom ersten Quartal, glaube ich, war das, oder war es sogar noch? Also es war relativ Anfang des Jahres, mitten in der Corona-Krise, wo er schon sehr, sehr früh gesagt hat, in China merken wir wieder Wachstum, die Frachtraten nach China ziehen wieder an. Und das war ein wirklich sehr, sehr guter Frühindikator, den wir da von der Post bekommen haben. Und seitdem flutscht das
die
Geschäft.
Die Aktie läuft wirklich gut.
Die ist irgendwie klar, die ist, oder so. Ist wirklich Corona-Gewinner, weil ich meine, wenn ich sehe, was meine Freundin als bei Zalando bestellt, schon alleine zum Beispiel.
Okay.
Also, ja, die bringt der Postbote und bringt sie wieder zurück.
Und sie meint, sie würde jetzt die hätten angeboten, diese Impfstoffe bei minus 80 Grad Celsius zu transportieren. Und das wäre ein riesen logistischer Aufwand. Ich weiß nicht, ob man dafür dann was kriegt oder ob das nur ein Imagegewinn ist, aber auf jeden Fall würden sie daran arbeiten, auch an grünen Kraftstoffen, gesamte Flotte LKW. Also, ja, du siehst.
Mit dem Street-Scooter hatten sie ja nicht so ein glückliches Händchen. Da dachte ich auch mal, das wäre die große E-Auto-Hoffnung, aber na gut, aber
dann haben wir das jetzt auch was auf. Und haben wir so die Deutsche Post, dann hat noch Erich Pittag mit dem DAX 19.000 Buch geschrieben, da hatten wir auch drüber diskutiert, 19.000 bis 2027, hatten das ja als relativ
konservative
Schätzung angesehen, hat er geschrieben, Sie haben nicht die Seite 247 gelesen, wo ich eine optimistische Berechnung angestellt habe.
Die optimistischen Seiten liest der Chapitz nicht. Das ist doch eine alte Geschichte.
Ja. Meine selektive Wahrnehmung. Ja.
Guck doch immer noch dein Worst Case Szenario.
Und da hat er 38.000 DAX-Punkte rausgerechnet.
Bis wann?
Und er meint, er hätte ja im Buch geschrieben, heißt nicht zum Ende 2027, sondern noch vor Ende 2027.
Ach so.
Auch diese kleine sprachliche Finesse wollte er nochmal darauf hinweisen. Und schrieb dann auch noch, er wünscht Ihnen und Herrn Defner noch einige schöne Podcasts. Sehr schön. Werde demnächst sicher wieder reinhören. Wenn ihr immer wieder über Katzen plaudert, soll mir recht sein. Erinnere mich aber an den früheren Bond-King Bill Cross bei Pimco, später Janus Fans. Zuletzt soll er auch einen Investorenbrief an seine Katze veröffentlicht haben. Danach wurde es ruhiger um ihn. Also dann sollten wir dies mit der Katze vielleicht.
Das lassen wir. Jetzt haben wir auch die Zuschriften wieder bekommen, dass die Leute sowas nicht hören wollen und auch keine Fotos sehen wollen. Gut, die Fotos muss man sich ja nicht anschauen und muss man auch nicht liken. Aber im Podcast wollen wir da nicht zu viel Zeit mit verschwenden.
Ja, aber wenn der sich so.
Und eins noch zu Lieferketten übrigens. Es gab gestern auch wieder so ein Asien-Pazifik-Treffen des Wirtschaftsausschusses der deutschen Unternehmen. Da war der Altmaier dabei und der Käser, der ist der Vorsitzende dieses Asien-Pazifik-Ausschusses. Und
die haben gesagt,
die deutschen Unternehmen sollen in Asien mehr Alternativen zu ihrem Geschäft in China suchen. Und Siemens-Chef Käser nannte vor allem Vietnam und Indonesien als wichtige Alternativen für Investitionen. Vietnam, man erinnert sich ja auch kürzlich von mir ein Bulle gewesen, weil ich genau diese Geschichte da thematisiert habe. Das ist Vietnam strategisch immer als eben Ausweichstandort und als Alternative zu China ein wichtigerer Standort wird für internationale Firmen.
Führst du eigentlich so ein Buch zu Hause?
Der Defner hat schon immer gesagt,
Haken dran. Ich ertappe mich ja auch schon teilweise zu Hause mit den Kindern, wenn ich dann sage, und wer hat es denn gesagt?
Wer hat es gesagt? Und dann sagen die Kinder, der Defner!
Das sagen die Kinder nicht, aber ich ertappe mich jetzt auch schon. Man übernimmt ja so Verhaltensweisen anderer Menschen, mit denen man mehr zu tun hat.
Manche Eltern.
Habe
ich früh im Radio gelernt von meinem großartigen Chef Mike Haas, einem der
Privatradio. Dass man seine Erfolge immer rausposaunt?
Tell him you told him, hat er immer gesagt. Ja.
Echt? Ja, das gehört vielleicht dazu. Auch so eine Rubrik, Defner hat es gesagt.
Nein,
das ist eine gute Rubrik am Anfang immer.
Steigen ja neu ein und so weiter und müssen ja auch ein bisschen.
Dann wollen die auch wissen,
es ist ja auch ein Reminder. Es geht jetzt nicht so sehr ums Lob, aber es geht ja einfach nur mal darum, dass man sagt, okay, dieses Thema ist da. Ja?
Ist gut. Habe ich ja schon gesagt, dass der Bitcoin fast auf 12.000 ist. Nein, hör auf, wir reden nicht darüber. Ich habe es immer gesagt. Egal.
Der läuft.
Der wird auch weiterlaufen, würde ich vermuten. Aber da wollen wir drüber reden. Wir haben noch ein Feedback.
Am Jahresende machen wir dann unsere große
Wetterauflösung. Wir haben noch ein Feedback zum. Wir hatten ja auch beim letzten Mal von unserer Podcast-Umfrage, die man beantworten kann im Internet. Und da war ja auch die Frage, wie viel man für den Podcast bereit wäre, Geld zu zahlen. Und jetzt haben uns ganz viele, das haben wir ja diskutiert, ob Leute sowas machen. Und dann haben uns relativ viele Leute geschrieben und uns Ideen gegeben, wie wir den Podcast reich werden können. Und dann schrieb beispielsweise, ich habe den Namen nicht hier mit reinkopiert, also wir könnten beispielsweise einen Standard-Podcast umsonst machen und dann so einen Premium-Podcast mit Anlageideen noch dazu oder sonst was. Also wir müssen dazu sagen, es ging uns nicht darum, jetzt hier noch zusätzlich Geld zu verdienen, sondern es ging einfach um so eine Frage, wie nutzen Menschen Medien in Zukunft? Und da wir die Zukunft bei unserem Podcast als Hörerinnen und Hörer haben, ist es einfach mal spannend zu wissen, wie nutzen die Medien, wie konsumieren die das, wofür sind die bereit, Geld auszugeben und so weiter. Aber wir wollten jetzt hier kein zusätzliches Geld damit verdienen. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil wir relativ viele Mails dazu bekommen. Dann schrieb jemand, ihr könnt ja bei Patreon euch eine Spenden-Hot-Page anlegen und dann kann man auch bis zu 10.000 Euro im Monat verdienen und so weiter. Nee, das wollten wir nicht. Das wollte ich nur kurz sagen. So.
Naja.
So? Willst du das machen?
Vielleicht machen wir uns demnächst selbstständig. Ne?
Meinst du? Ja, dann wäre das was anderes.
Das wäre was anderes.
Ja, das wäre was anderes.
Ja,
das heißt noch?
Im warmen Schoße eines großen Verlages. Ne? Ja? Und dann geht ja auch darum, dass wir hier auch unsere anderen Aktivitäten so ein bisschen featuren und unsere Fernsehsendungen, meine Fernsehsendungen, Börse am Mittag und Börse am Abend. Deswegen, da haben wir ja auch was davon, wenn dann der eine oder andere Podcast-Hörer da reinguckt. Und deine Artikel liest bei Welt und vielleicht sogar ein
Plus-Abo abschließt.
Plus-Abo abschließt, ja. Da kriegt man nämlich wirklich sehr viel Mehrwert. Das ist sozusagen eigentlich der verlängerte Special-Content.
Nee, das ist nun wirklich nicht. Wir geben hier Sondern-Content. Also das ist jetzt hier irgendwie der werbliche Arm von Weltfernsehen und Welt Online.
Nein, das ist ja Zusatz-Content.
Wir machen sichtbar, was wir für ein cooles Produkt haben. Aber das Produkt, was wir hier, Defner und Chavis, ist schon ein sehr uniques. Das hat nichts mit, was wir hier den Leuten schon liefern, ist schon meines Erachtens relativ viel. Und wenn dazu noch
auf
was.
Jeden Fall.
Und wer dazu, wenn ich dann noch eine WKN, wir haben das letzte Mal WKNs vorgelesen, das wird wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, wer dann die WKNs mal irgendwie entweder im Fernsehen sehen oder lesen will im Internet.
Ja, im Fernsehen kann zeige das dann ich auch keine WKNs.
Machst du nicht mehr?
Nein.
Früher war das, war ich noch eingeladen. Als ich noch da war beim Defner Montag, dann durfte ich immer ein paar Wertpapiere mitbringen und WKNs mit. Aber gut, gibt's nicht mehr. Früher war es, ja, Mann.
Jetzt erzählt er wieder von früher.
Von früher.
Ja, und vom Krieg.
Nein, das ist.
Fangen wir doch einfach mal an mit unseren Bullen und Bieren.
Damit Moment, wir müssen noch Fragen beantworten.
Du hast doch nicht 1000 Fragen schon vorgelesen.
Nein, wir haben doch noch vom letzten Mal haben wir noch ein paar Überhänge. Wir haben die Frage zur Abgeltungssteuer.
Wie viele Fragen willst du denn noch hier?
Nee, wir haben noch Fragen zur Abgeltungssteuer und wir haben noch eine Frage zu vermögenswirksamen Leistungen. Das ist relativ schnell erzählt. Also zur Abgeltungssteuer geht es um die Frage, es gibt ja diese 25% Abgeltungssteuer, die man zahlen muss, wenn man über den Sparerfreibetrag von 801 Euro kommt. Man muss den Leuten das mal sagen, jeder, der ein Depot anlegt und irgendwie anfängt, sollte schon mal diese 801 Euro Sparerfreibetrag sofort mit angeben und sollte gucken, dass er es so geschickt splittet, wenn er mehrere Konten hat, dass er schon mal keine Abgeltungssteuer zahlen muss. Und dann gibt es auch dieses Problem nicht, wovon viele geschrieben haben, soll ich meine Aktien zum Jahresende alle verkaufen, damit ich nicht im nächsten Jahr Steuern zahlen muss, weil ich möglicherweise ein höheres Gehalt bekomme und dann über diese 25% drüber. Also aus steuerlichen Gesichtspunkten was anzulegen, ist immer blöd. So, also man sollte immer aus Anlagegesichtspunkten machen und wenn man das noch steuerlich optimieren kann, dann gerne, aber nie aus steuerlichen Gesichtspunkten was anlegen. Und es gibt ja jetzt auch ganz viele Initiativen der Bundesregierung, von denen hat der Eckert jetzt geschrieben, wo man möglicherweise wieder so eine Spekulationsfrist anlegt. Also wenn man Aktien länger als ein Jahr hält oder vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre, wie das ja für eine Altersvorsorge ist, man dann ganz befreit wird von der Abgeltungssteuer oder so. Also da ist so viel im Fluss und da jetzt zu überlegen, ich optimiere mein Ding hin und her, ich glaube, das bringt nichts. So. Oder hast du da
man kann mal Gewinne mitnehmen, wenn man unterhalb eben der 801 Euro des Freibetrages bleibt, dann kann man sagen, okay, nehme ich jetzt einfach mal hier einen Gewinn mit und realisiere den und damit ich dann sozusagen diesen Freibetrag ausschöpfe.
Ja gut, ausschöpfen, fürs Ausschöpfen, ne? Dann kann ausschöpfen. Sich das lohnen.
Das kann man machen, eben mit einem ETF oder mit einem Aktien und danach kauft man sich die Aktie wieder und den ETF wieder, weil es ist halt nicht mehr psychologisch so schön. Da sieht man halt dann nicht mehr so die schönen Gewinne da, weil man die hat mehr dann realisiert, im Depot stehen zum Beispiel. Die muss man dann irgendwo anders nochmal verbuchen, dass man auch weiß, was für tolle Papiere man da im Depot hat. Und auf der anderen Seite, klar, dann spekulieren auf eine politische Zukunft. Aber das wäre eine tolle Initiative, die ja aus CDU reinkommt, dass man sagt, wir machen wieder sowas wie eine Spekulationsfrist, das fordern wir hier schon lange und das muss man wirklich machen und wenn es 10 Jahre sind, dass man sagt, okay, wenn du dann ETF 14 Jahre hast, dann ist er danach steuerfrei, das wäre einfach nur fair, weil wenn man eine Immobilie kauft zum Beispiel
so.
Und die fremdvermietet, dann hast du auch 10 Jahre Spekulationsfrist, danach kannst du steuerfrei verkaufen, bei eigenen Nutzen ja, gibt es überhaupt keine Spekulationsfrist. Ich finde, da muss man schon ein bisschen auch die Aktie fairer dann behandeln und das gab es ja früher auch diese Fristen und sowas sollte man unbedingt wieder einführen und ob es für Einzelaktien oder für Vehikel wie Fonds oder ETFs sind, da muss man unbedingt drüber nachdenken. Man muss einfach jetzt Aktien sparen fürs Alter fördern, das kommt der ganzen Gesellschaft zugute und deswegen ist das wichtig, politisches Ziel, finde ich.
Und Verlustvorträge waren eine Frage. Die kannst du bestimmt auch beantworten. Die gelten doch relativ lang. Also man kann doch, man muss sie nur anzeigen, glaube ich, muss eine Verlustbescheinigung bei der Bank
eigentlich irgendwie macht machen. Seine, das wenn man bei einer Bank ist, dann macht die Bank hat den Verlusttopf, dann braucht man sich einen da gar nicht drum
kümmern. Wird das automatisch gemacht.
Wenn man das natürlich verschiedene Depots hat und so weiter, dann wird es ja komplizierter und dann muss man sich quasi diesen Verlustvortrag dann auszahlen lassen und dann wieder über seine Steuerabrechnung. Das ist für mich auch immer kompliziert und das habe ich auch immer noch nicht so richtig beherzigt. Deswegen bleibe ich dann halt meistens, bis meine Verluste abgearbeitet sind, bei einer Bank. Naja, das ist am einfachsten letztendlich. Ne? Ja. Und dann irgendwann realisierst du halt wieder mal Gewinne, um dann deine, oh, ich habe noch so viele Verluste da rumliegen aus,
also, wie lange
aus
laufe,
vielen
wie lange,
Jahren, die ich da zusammengesammelt habe.
Wie lange kannst du die Verlustbescheinigung Verluste fortschreiben?
Nicht, begrenzt sind, keine Ahnung. Es sei denn, kommt dann wieder irgendwann mal ein anderes Gesetz. Und momentan ist die, ist das, glaube ich, unbegrenzt.
Nimmst du mit, immer jedes Jahr? Nimm doch eine mit. Ja. Gut, also da haben wir auch die Frage beantwortet.
Verluste realisiert und so, das ist ja.
Und es wird so lange, wird das fortgetragen, bis sie mal abgearbeitet sind.
Wer immer noch nicht seine Wirecard-Verluste realisiert hat,
kann man das immer noch machen.
Er sollte es einfach echt mal tun. Ja.
Genau, da war auch die Frage, es ging auch um die Wirecard-Verlustvorträge.
In dem Zusammenhang haben wir das ja schon öfters erwähnt und da gab es ja auch noch ein bisschen mehr, ein paar Cent mehr für die Wirecard-Aktie. Haben wir ja wieder so ein kleines Geschäft verkauft mit 20 Mitarbeitern. Also das wird, der Laden wird halt komplett zerlegt momentan. Und da, wie gesagt, wie schon oft gesagt, da bleibt für den Aktionär nichts mehr übrig. Deswegen weg mit dem Ding.
Gut.
So.
Dann haben wir noch Vermögenswirksame.
Ansonsten sind wir sagen es vielleicht an dieser Stelle mal, wir machen hier keine Steuerberatung.
Nein.
Anlageberatung schon gleich gar nicht. Und für komplexere Sachen sollte man da wirklich seinen Steuerberater fragen. Und wir geben auch keine Anlagetipps, wir geben nur Ideen und all das liegt in der eigenen Verantwortung, das umzusetzen und man sich den Risiken bewusst sein. Und wir nehmen auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit unserer Informationen. So viel zur allgemeinen Risikoklärung. Das gilt im Übrigen für jeden unserer Podcasts. Falls wir das mal vergessen sollten, dann gilt das trotzdem. Unsere Fans wissen das, aber man muss es immer wieder sagen, anlegen auf eigene Verantwortung.
Anlegen auf eigene Verantwortung, da haben wir noch eine Frage von, die hier liegen geblieben ist, von Christian aus Magdeburg, der hat nur 2000 Euro und will Einzelaktien kaufen und fragt sich jetzt, ob er lieber eine Einzelaktie für die 2000 kaufen soll oder fünf Einzelaktien wie Microsoft, Danone, VW, Procter & Gamble und Rio Tinto oder nur eine Microsoft. Und da kann man ihm nur sagen, es kommt drauf an, wie teuer dein Broker ist. Wenn der Broker teuer ist und hohe Gebühren hat, dann ist es sicherlich nicht sinnvoll, das die 2000 Euro zu splitten. Und wenn der Broker günstig ist, dann sollte man immer eher diversifizieren.
Eigentlich muss er dann einen günstigen Broker sich suchen und dann diversifizieren. Weil er mit einer Aktie nur kaufen. Nee. Also vor allem eine Microsoft, die halt so hoch jetzt auch steht. Ja. Ich meine, klar, die sind gut aufgestellt mittlerweile, aber sind jetzt halt auch entsprechend, ist das jetzt im Preis auch berücksichtigt. Ja. Und
eigentlich darf man mit 2000 auch keine Einzelaktien kaufen. So, das würde ich noch dazu sagen, als der etwas pessimistischere Zeitgenosse. Da würde ich, aber er schreibt, er hätte schon ETFs gemacht, jetzt juckt es ihm in den Fingern und er will unbedingt noch mehr.
Die Frage ist, hat er auf der anderen Seite ein großes ETF-Portfolio, dann kann er auch mal eine Einzelaktie kaufen mit 2000. Man muss sich das Gesamtportfolio anschauen, nicht nur die 2000 Euro. Aber es hängt immer davon ab, ja, und es ist individuell. Aber wenn man jetzt nur 2000 Euro zur Verfügung hat, sollte man wirklich dann einfach in ETFs investieren.
So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Vermögenswirksame Leistungen von zwei verschiedenen Menschen, von Steffen und von...
Das ist ja dein Spezialgebiet.
Es ist relativ einfach. Die meisten Unternehmen, bei denen man angestellt ist, haben vermögenswirksame Leistungen. Das kann bis zu 40 Euro im Monat sein, die der Arbeitgeber da dazu packt. Und die sollte man einfach mitnehmen, ganz einfach. Und dann sollte man sich einen Anbieter suchen. Das Problem ist, es ist relativ schwierig immer war, gerade auch haben wir ja gehabt die Diskussion bei ETFs, da gab es nur einen Anbieter, nämlich Comdirect und eBays und die haben relativ happige Gebühren genommen. Und jetzt gab es ja den neuen Konkurrenten, den hatten wir auch hier genannt, Oscar, da ist auch Axel Springer dran beteiligt, das als Disclaimer dazu gesagt. Die machen das mit 1% Gebühren nur, da kann man das relativ einfach machen. Wenn man weniger als 20.000 im Jahr verdient, dann gibt es noch staatliche Zuschüsse, dann muss man halt spezielle vermögenswirksame Leistungen nehmen, weil das dann ein Konto sein muss, auch was auch 7 Jahre gesperrt ist, damit auch diese staatlichen Zuschüsse, die kommen nämlich erst danach, werden die überwiesen vom Finanzamt. Und wenn man über diesen 20.000 im Jahr Einkommen ist, dann braucht man diese speziellen gesperrten Konten nicht. Aber man muss trotzdem, weil dieses VL-Gesetz es vorsieht, dass es ein extra Konto sein muss, muss man trotzdem ein VL-Konto immer eröffnen. Und das haben sich halt die bisherigen Anbieter immer dazu genutzt, um auch ein paar Gebühren damit zu machen. Bei so niedrigen Beträgen, da muss man ja irgendwie auch was verdienen. Und deswegen kostet das bei eBays oder Comdirect relativ viel. Und wer das nicht will, kann es jetzt bei Oscar nutzen. Man kann aber auch einfach, wenn man 40 Euro geschenkt bekommt, mein Gott, wenn man da auch ein paar Gebühren bezahlt und dann irgendwie mal einen freakigen Fonds nimmt oder sonst was, einfach mal so als Zusatz. Es gibt was geschenkt und das sollte man einfach mitnehmen. So.
Sehr gute
und sollte auch im Zweifelsfalle dann mal sich das genauer angucken. Am einfachsten ist es, wie gesagt, bei Oscar, da kann man einfach das anmelden, dann hat man das ETF-Portfolio hingestellt bekommen, muss nichts weitermachen. Und wenn man halt irgendwie sagt, ich will es selbst machen und sich mit der Materie beschäftigen, dann kann man auch zu den anderen gehen und muss dann halt ein paar Gebühren zahlen, aber wenn man es geschenkt bekommt, ja, auf jeden Fall sollte man es machen. So, Punkt.
Genau. Absolut richtig.
Dann haben wir das. So,
dann haben wir es. Dann kommen
jetzt
wir
haben wir die Fragen alle beantwortet. Boah,
Wahnsinn. Alles ja. Abgearbeitet. Hier unsere Q&A-Session vom letzten Mal, ja. Da muss man ja nach einer Stunde und 40 dann doch irgendwann mal aufhören.
Ja. Jetzt müssen wir die Bullen und Bären kürzer machen.
Ja, die machen wir relativ.
Der Kollege hat ja heute so eine Sanduhr mitgebracht und die, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier mal einmal zum Einsatz bringen.
Wir testen sie jetzt mal intern hier, ohne so.
Möchtest du anfangen mit deinem...
mit meinem allerliebter Thomas Heck, die Älteren werden sich noch erinnern können, ja. Ich habe neulich mit Lena Mosel moderiert, abends bei den Nachrichten.
Hast du auch ein Bild reingestellt mit der Pressekonferenz
von
der Merkel?
Und dann haben wir uns so in der Werbepause unterhalten, so habe ich dann, ich imitiere ja ab und zu mal den Dieter, den Thomas Heck und so weiter. So, und so. Ja. Dieter Thomas Heck, wer ist das denn, ja? Sie kannte Dieter Thomas Heck nicht.
Echt nicht?
Ja, mussten wir erstmal googeln, ja, und gesagt, guck dir mal ein paar alte Hitparaden an, legendär.
Ja, alle alten deutschen Hits, die man bei YouTube sucht, ist immer genau. Dieter Thomas Heck und noch ein bisschen und? Applaus vorne und hinten dran.
Und mit der Startnummer 1.
Ja.
Der Zschäpitz, der Holger und die Rezession in Deutschland.
Sehr gut.
So,
hast du super moderiert.
Ja, also super moderiert. Und meine Startnummer 1 heute für den Bären der Woche ist die Boyband BTS aus Südkorea.
Wow.
Ja.
Hast du sogar ein Lied? Du hast sogar ein Lied hier.
Ich habe sogar eine Gruppe dabei. Ja, genau. Und bei Disco hätte man gesagt, Licht aus, Sport on, hier steht sie, der absolute Gewinner. Ist eigentlich ein absoluter Gewinner, aber es gibt trotzdem keinen Bullen der Woche für diese Band, sondern einen Bären von mir. Genauer gesagt, einen Teddybären. Ich bin auf die Boyband aufmerksam geworden, weil Radio Teddy mich anrief. Das ist ein Radiosender für Kinder und Jugendliche. Und die riefen an und sagten, ja, Sie sind ein Börsenexperte aus dem Fernsehen, wir kennen Sie, wir gucken ja immer Ihre Sendungen und so. Wir brauchen einen Interviewpartner zu dem Börsengang des Plattenlabels Big Hit Entertainment in Südkorea. Und ich dachte, noch nie was von gehört, ganz ehrlich. Ja. So, aber bitte, Sie kennen sich auch mit der Börse aus und mit Neuemissionen und so weiter. Und dann habe ich mir da ein bisschen in dieses Thema eingelesen und da ein Interview gegeben. Und,
was, kann man das hören? Können wir das noch nachhören?
Das glaube ich nicht, keine Ahnung, ich habe es auch nicht gehört. Es wurden ja auch nur einzelne Statements in den Nachrichten da verwendet.
In den Nachrichten? Der Defner hat zu Radio Teddy in die Nachrichten geschafft?
Zu Radio Teddy in die Nachrichten.
Weißt du, was ich mich gerade frage?
Die offizielle Stimme der Börse.
Wenn ich jetzt hier nachfrage, muss man dann die Sanduhr ausschalten?
Ja, würde ich sagen, ja. Eigentlich müsste dein Mikrofon abgeschaltet werden, wie bei Trump und Biden jetzt bei der nächsten Debatte. Ja, das ist keine Zwischenrufe mehr hier. Ja.
Gut. Deine Sanduhr läuft, wer der CBC redet. Das ist echt misslich.
Das wird dazu addiert, ja.
Dafür bist du Radio
Nachspielzeit, wie beim Fußball.
Dafür bist du Radio Teddy-Star. Der Defner, der Teddy-Star.
Aber vielleicht werden jetzt nach den Jugendlichen und den jungen Leuten, die Aktionäre wurden, jetzt auch demnächst die Kinderaktionäre.
Okay.
Wenn jetzt hier Big Hit Entertainment ein furioses Börsenfieber startet. Also in Südkorea ist es auf jeden Fall passiert. Das war ein Wahnsinnserfolg, ein furioser Börsengang. Die Aktie kam mit 270.000 Won an den Markt, doppelt so hoch wie der Ausgabepreis. Und dann legte sie nochmal 30% zu im Tagesverlauf und am Ende des Tages schloss sie bei 258.000 Won, 91% über dem Ausgabepreis.
Wow.
Und da war dann das Unternehmen bewertet mit 6,5 Milliarden Euro. Ja, und es ist ein Plattenlabel, das im Prinzip fast ausschließlich diese K-Pop-Band BTS unter Vertrag hat. Die haben sie halt eben groß gemacht. Und 88% der Umsätze erzielen sie eben mit BTS. Und jetzt bauen sie halt noch ein paar andere Künstler nebenbei auf. Und sie haben dann auch die Bandmitglieder zu Millionären gemacht. Die haben alle Aktien bekommen und die dann alle Multimillionäre wurden. Zum Ausgabepreis waren die dann fast 14 Millionen Euro wert pro Nase. Und das ist ja schön, dass man dann eben auch Mitarbeiter beteiligt. Und deswegen mein Bär der Woche jetzt, und das habe ich auch bei Radio Teddy schon gesagt, also da muss man schon vorwarnen, dass sich jetzt natürlich in Südkorea haben sich offenbar die ganzen Fans auf diese Aktie gestürzt. Und der Radio Teddy-Kollege meint ja auch, das erinnert ja so ein bisschen an Borussia Dortmund. Ja, Borussia Dortmund ist ja damals auch an die Börse gegangen und viele Fans haben sich dann auf die Aktie gestürzt, haben sich quasi auf die Aktie ausliefern lassen und zu Hause an die Tapete gehängt, wie so ein Fanartikel neben Schal und Wimpel. Und das nahm ja dann zwischenzeitlich kein gutes Ende, dieses Investment in Borussia Dortmund. Und das droht halt hier auch. Da muss man wirklich sagen, okay, Fan sein ist schön und sich Fan-Teddys oder was auch immer von so einer Boyband kaufen, aber bitte keine Aktien. Und ich habe auch, weil auch gefragt wurde, ob die in Deutschland dann irgendwann zu haben ist, nachgefragt in Frankfurt, die wollen die demnächst auch listen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, also ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass die in Deutschland jetzt schon gelistet ist. Aber soll wohl auch in Deutschland gehandelt werden. Und falls es hier BTS-Fans gibt da draußen, BTS, ja, dann würde ich doch mal eher abraten, diese Aktie zu kaufen, weil eben diese Abhängigkeit von einem Produkt, und das ist ja noch nicht mal wie bei Borussia Dortmund, wo man eine Mannschaft hat, die man ja immer wieder erneuern kann und so weiter und so fort, sondern es ist ja, sind ja diese sieben Köpfe, ja, und wenn da einem von denen was passiert, dann ist es vorbei mit so einer Boyband. Oder wir haben ja schon so viele Boybands kommen und gehen sehen jetzt in den letzten Jahren, ja.
Everybody.
Die New Kids on the Block kann man sich noch erinnern, die Älteren, und dann kam natürlich, das war Take That, oder?
Ja.
Die waren ja, nachhaltig erfolgreichsten, right. Aber ich meine, in der Regel gibt es dann immer irgendwann einen Zoff unter den Bettmitgliedern. Und es ist halt einfach altersmäßig so eine Boyband auch einfach begrenzt. Ja. Es sind nicht die Beatles, die dann irgendwie über Jahrzehnte immer wieder die neue Generation dann.
Aber es ist doch die Band, die am meisten einspielt, glaube ich. Ich habe es gelesen. Die haben irgendwie eine halbe Milliarde allein mit der Tour. BTS, das soll die Band sein, die wirklich
spielen wahnsinnig viel ein. Und trotz Live-Begrenzungen haben sie eingespielt ohne Ende. Ja. Und es ist keine Frage, und wenn es wieder Live-Konzerte gibt, dann wird es auch passieren.
Was haben die für einen Hit? Kannst du einen singen?
Wissen sie haben auch, ich habe ehrlich gesagt noch keine Musik von denen gehört. Aber sie hatten einen Number-One-Hit, der auch in Amerika, weil sie dann auf Englisch was gemacht haben, und der ist dann auch in Amerika zum Number-One-Hit geworden. Und ja, gut, muss man beurteilen können, und die Aktie ist jetzt auch wieder zurückgekommen auf 189.000. 189.000 von die Beckett Entertainment.
Sind nur 4,6 Milliarden wert, habe ich gerade geguckt. 4,6 Milliarden Euro.
4,6 Milliarden Euro.
Das ist aber für eine Band Wahnsinn, oder?
Das ist
eine
wahnsinnige Bewertung. Ja. Und also da würde ich einfach die Finger davon lassen, wie erfolgreich auch immer diese Band sein mag, aber das ist einfach zeitlich begrenzt, und dann bleibt da nicht viel übrig, wenn sie nicht schaffen, bis dahin irgendwie noch ähnlich tolle Bands wieder aus der Hut zu zaubern. Aber warum soll das einer Plattenfirma? Das war halt mal ein Treffer, und viele andere gehen daneben. Das ist ja wie Venture Capital auch, dass man da nicht immer.
Weißt du, die BVB-Aktie ist nur 400 Millionen wert, das ist nur ein Zehntel davon.
Weißt du noch, wie die damals an die Börse gegangen sind?
Ja, ich glaube mit 14. Ich weiß es nicht mehr. Ich notiere jetzt bei 4. Das also, kann ich dir sagen.
Als Bayern-Fan hätte ich natürlich mehr keine BVB-Aktie.
Sie notieren bei 4,34 Euro gerade, und sie sind damals mit 11 Euro an die Börse gegangen. 2000 war es.
Aber ich fand es eine interessante Geschichte. Wir haben da auch in der Börse am Abend eine Off-Matz dazu gemacht. Ja. Und gab es noch ein paar schöne Bilder.
Das ist doch cool. Und, aber jetzt, dass du keinen Hit hier trällern kannst, das finde ich jetzt ein bisschen missy. Übrigens, Backstreet's back. Alright, everybody. Ist, glaube ich, von den Backstreet
Boys. Ach, sind die Backstreet Boys. Ja, stimmt.
Everybody. Ja, ist das doch wunderbar. Genau. Übrigens, deine Zeit ist abgelaufen. Wollte ich nur kurz sagen.
Ja, du hast schon Nachspiel an den Zwischenfragen. Es lag an den Zwischenfragen. Ja. Weil sonst, ich wäre knackig durchgegangen. Der wird ja komplett wieder unterbrochen in seinem Lauf. Das ist ja nicht nur die Zwischenfrage an sich.
Auf jeden Fall, dein Bär der Woche, vielleicht sagen wir das nochmal, ist diese.
Für die Firma und für die Aktie.
Aber nicht für die Band. Die Band kann man nicht kaufen.
Aber die Platten kann man sich kaufen, kann man sich alles kaufen. Ich würde nur aber die Aktie nicht kaufen.
Die Platten kaufen, die Älteren unter uns wissen noch, was eine Platte ist. Genau. Ey, das ist wunderbar.
Die kann man streamen natürlich.
Ja, würde ich mal denken. Der moderne Mensch macht Streaming.
Übertragenen Sinne, ja.
Glaube, aber nichts klingt so schön knisternd, wenn es jetzt die kältere Jahreszeit kommt, und dann so eine Platte.
Film, obwohl der nicht mehr auf viele Leute abgespielt werden.
Jetzt würde ich mal mit meinem Bullen der Woche, aber ich mache dir mal vor, wie man es in der halben, in der halben Zeit von dem Messding hinkriegt. Also der Bulle der Woche bei mir ist relativ einfach, sind die Bundesbürger.
Das wie meinst du das? Welche Bundesbürger? Also jetzt alle? Meinst du die 88 hier. Millionen?
Ja,
meinst
genau.
du die
es
neuen
die,
oder die alten? Oder die
nee, es sind alle. Es sind alle Bundesbürger.
Ich mach jetzt mal einen Schäpitz
hier.
Ne?
Ja, mach das ruhig.
Okay, mach.
So einen auf Klugscheißer Schäpitz. Das ist eine gute Idee. Also auf jeden Fall, die Bundesbürger bekommen von mir den Bullen der Woche, weil sie haben so viel Aktien wie noch nie gekauft im ersten Halbjahr, nämlich 23,9 Milliarden Euro, also Nettokäufe. Also es gibt auch, wir haben heute verkauft, aber unterm Strich, wenn du Käufe und Verkäufe addierst, hast du im ersten Halbjahr 23,9 Milliarden Euro an neuen Aktien gekauft und das ist ein neuer historischer Höchststand. Der alte war aus dem Jahr 2007, kurz vor der Finanzkrise, da haben die Leute mal in einem Halbjahr 23 Milliarden gekauft, aber jetzt 24 Milliarden. Was daran so besonders ist, dass es gerade in der Pandemie war, also in der größten Wirtschaftskrise seit langer Zeit. Man weiß ja nicht, ob es schlimmer wird als 2009. Da haben wir auch noch eine Wette laufen. 5,7 müsste man dann in diesem Jahr noch an Minus unterbieten. Auf jeden Fall ist es halt das Faszinierende. Die Frage ist, ob das so ein grundlegender Mentalitätswandel oder die deutschen Sparen ist. Weil vielen ist jetzt wirklich klar geworden, nach 10 Jahren kein Zins und wahrscheinlich weiteren 10 Jahren, wo es keine Zinsen geben wird, kriegen die Leute halt mit, dass die Aktie quasi alternativlos geworden ist. Lebensversicherung, das war ja einstmals das beliebteste Altersvorsorgeprodukt der Deutschen, die werfen ja auch nichts mehr ab. Und deswegen haben sich halt der Aktie zugewandt. Aber es ist natürlich nicht nur allein die Einsicht, dass Aktien alternativlos sind. Es ist natürlich auch das Geld, was die Leute zurücklegen. Man hat ja gar nicht so viel Geld ausgeben können für Urlaub oder für Freizeitaktivitäten, weil im Lockdown war ja vieles geschlossen und dann hat man ganz viel Geld auf die hohe Kante gelegt. Die Sparquote war, die normalerweise bei 11% liegt, war so bei 20%. Und wenn man natürlich mehr Geld zur Seite legt, dann legt man auch, wenn man es proportional macht, auch mehr in Aktien an. Insofern ist ja auch das ein Effekt. Und zwar haben die Leute im zweiten Quartal alleine 100 Milliarden zur Seite gelegt. Von den 100 Milliarden haben sie dann 13 Milliarden an der Börse in Aktien investiert. Also jeder 8. Spareuro floss in Aktien. Und deswegen ist es jetzt kein ganz bullischer Bulle, den ich hier vergebe, sondern klassischen Chapitz-Bullen, etwas gebremster Bulle. Und wir machen alles dafür, dass es aus den Sparmilliarden, die die Leute anlegen, nicht nur jeder 8. Spareuro dann in Aktien fließt, sondern demnächst noch mehr werden wird. Und trotzdem finde ich schon so einen Mentalitätswandel, dass man mitten in der Krise wirklich diese Chancen nutzt, wenn die Aktien eingebrochen sind und dann das kauft, finde ich großartig. Deswegen darf er nicht vergessen, im ersten Quartal ist der DAX um 25% in die Tiefe gerauscht. Und dann haben die Leute mitten in dieser Krise Aktien gekauft. Das ist schon faszinierend. Deswegen ja, mein Bulle der Woche an die Deutsche. Und sie haben damit auch so ein Vorurteil ausgeräumt, dass Privatanleger eigentlich das dumme Geld sind, die eigentlich immer nur kaufen und am Tief verkaufen. Und jetzt haben sie genau das Gegenteil gemacht und haben damit sogar manchen Profi, der genau das nämlich immer macht, doof dastehen lassen. Und umso mehr ist es unser Bulle. Und wir werden daran arbeiten, dass von den Spargroschen oder Spareuro noch mehr in Aktien fließen. Ja. So, ich sehe meine Sanduhr ist noch lange nicht abgelaufen. Super, ich kann dir noch ein bisschen was erzählen.
Ich habe dich aber nicht unterbrochen. Ja? Ja. Aber ich meine, sicherlich dann eben auch vor allem auch mit der jungen Generation zu verdanken, die es eben dieses Thema neu entdeckt hat. Und ich habe Ihnen euch diese Zahl gebracht, dass bei den bis 25-Jährigen, also wohl 18 bis 25, die Zahl der Aktionäre bei 40% ist unglaublich. Ja. Mit 40%.
Das ist ein Thema auch. Und der Friedrich hat mir erzählt, der hat irgendwie jemanden gedatet und dann machte der während des Gesprächs, man findet es ja nicht so toll, wenn jemand sein Handy rausholt, aber dann hat das Date wohl irgendwie getradet, Aktien, und dann fand er das positiv.
Da also kann er jetzt sagen zu seinem Date, ich habe den Schäpitz getroffen und und schon gibt es wieder ein Match,
ja. Es gab jetzt den ersten, der wollte von uns eine Autogrammkarte haben.
Von uns beiden.
Von uns beiden, ja nicht von mir. Von mir will keiner.
Aber eigentlich ist er Team Defner und hat sich auch gefreut.
Gesagt, er will von uns beiden.
Aber ich schicke ihm jetzt eine von mir und da freut er sich auch, die kriegt einen Ehrenplatz. Ja. Meinst du? Ich habe gesagt, du kannst ihm ja vielleicht das Foto mit deiner Katze ausdrucken. War er nicht so begeistert davon. Er ist einer, der kein Cat-Content mag.
Okay, gut. Aber wir werden demnächst, werden wir auch mal eine Autogrammkarte von Defner und Chase machen. Das ist so eine mentale Bewegung. In die Zukunft mit Zuversicht schauen und nicht zu optimistisch wie der Defner, nicht zu pessimistisch wie der Chase, genau in den Mittelweg gehen und erfolgreich werden. Das wäre doch schon super. Ja. Und dieses Mindset den Leuten zu vermitteln und das zu zeigen, indem man einfach beim nächsten Mal einfach beim Date mal so die App offen lässt mit den Podcasts und dann sieht man Defner und Schäbitz vielleicht demnächst auch wieder mit unseren Bildern drauf. Also das wäre der Hammer.
Der Wahnsinn.
Und die Leute signalisieren es wie so ein Signal nach draußen. Ich habe dieses.
Ich bin eine gespaltene Persönlichkeit.
Kommen Sie. Nein.
Nein, nein, nein.
Nein, ich habe dieses.
Auf keinen Fall.
Zuversichtliche Mindset.
Beide Argumente sich anhören. Ja. Ich finde, das findet man auch immer weniger leider heutzutage, dass man irgendwie dann nur einer Sicht folgt. Das ist ja mittlerweile weit verbreitet und sich nur die Argumente anhört, die einen bestätigen in seinem Mindset.
Ich kann Streitkultur aushalten. Genau. Nicht, ich sitze nicht in so einer Bubble, in so einer Echokammer, sondern kann beides.
Es gibt einen ständigen Faktencheck und ein Hinterfragen der eigenen Argumente und das, glaube ich, ist
wunderbar.
Das, was uns ausmacht.
Gut.
So,
ich habe auch noch einen Bullen.
Mhm. Ja. Oh, der kommt wieder aus dem Schwabenländle.
Okay, jetzt wird wieder,
ein Grund nochmal Schwäbisch. Von der Schwäbische Albra. Ja? Also bei Reulingen in der Nähe, da sitzt der Autozulieferer Ehring Klinger. Und der hat in der letzten Woche verkündet eine Kooperation mit Airbus. Und die beiden wollen zusammen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, in dem notwendige Komponenten für einen Brennstoffzellenantrieb für wasserstoffbetriebene Flugzeuge von Airbus entwickelt werden. Bis zum Jahr 2035 hat ja Airbus neulich verkündet, wollen sie eben solch ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug an den Start bringen. Und sie haben sich eben als Partner.
Wasserstoff?
Es gibt Wasserstoff. Ich sage ja auch nie, dass es überhaupt keinen Wasserstoff gibt, aber wie gesagt, für PKW, glaube ich, da ist der Zug komplett abgefahren und vielleicht macht es für Flugzeuge Sinn, vielleicht macht es wegen mir für wirklichen Schwerlastverkehr schwer. Auf jeden Fall macht es Sinn für Industrie, für grünen Stahl, absolut, bin ich bei dir. Aber bei Flugzeugen entscheidet sich's noch, ob es nicht doch auch die Batterie wird, da würde ich noch keine Wette drauf machen. Aber wenn, ich finde jetzt einfach mal herausragend, dass in diesem ganzen Wasserstoff-Hype, wo es diese hochgechesten Aktien vor allem aus, wo weiß ich her, Norwegen, Schweden, Kanada, überall her gibt, dass dann sich Airbus eben nicht ein dieser Plug Powers oder Ballard Powers oder wie sie alle heißen sucht, sondern dass er auf die Schwäbische Alb geht, zu Ehring Klinger und sagt, hey, lass uns mal zusammen Brennstoffzellen entwickeln. Und da sieht man einfach mal wieder, was für auch ein Know-how bei den deutschen Autozulieferern, die werden ja in letzter Zeit doch ziemlich runtergeschrieben, totgesagt und so weiter. Nein, aber da ist wahnsinnig offenbar viel Ingenieurskunst, Tech-Potenzial da und Ehring Klinger ist da möglicherweise ein Beispiel dafür. Nicht umsonst hat Airbus sie ausgesucht, ja, und Ehring Klinger hat dann glücklicherweise auch einen starken Partner. Natürlich hat Airbus gerade Probleme, aber wer, wenn nicht Airbus, wird das überleben, aber nicht wie Bosch, die für Nikola Brennstoffzellen entwickeln sollen. Also da hätte ich ja eher meinen Zweifel, den haben wir auch schon oft geäußert. Naja, Ehring Klinger hat da wirklich einen tollen Partner. Das ist jetzt nichts, wo man reich wird mit der Geschichte an sich. Airbus zahlt im Zuge der Kooperation einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Ehring Klinger. Das ist jetzt nicht das Thema der Geschichte, aber es ermöglicht natürlich Ehring Klinger hier eine Entwicklung, die man sicherlich dann auch anderweitig nutzen kann. Und es zeigt einfach, wie weit Ehring Klinger da vorne mit dabei ist. Und das hat dann auch an der Börse sofort für eine Reaktion gesorgt. Die Aktie ist an dem Tag, als die Nachricht rauskam, um über 20% teilweise nach oben geschossen. Und ich muss sagen, ich bin dann auch an dem Tag eingestiegen. Ist normal was nicht meine Art, so irgendwie die News zu kaufen. Aber irgendwie dachte ich, das ist jetzt wirklich mal eine interessante Nachricht.
Was ist denn los?
Nee, das ist ja, das ist.
Bei wie viel hast du denn gekauft?
Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht ganz auf dem Hochpunkt. Und die sind dann noch ein bisschen gestiegen und sind aber gestern auch wieder zurückgekommen. Zum Beispiel sind gestern wieder über 10% gefallen. Also das ist jetzt natürlich volatil und gab aber Analysten, die sich auch positiv geäußert haben. Ich habe noch ein bisschen nachgelesen dann und dann gefunden, dass...
Erst kaufen, dann lesen. Das ist gut.
Nein, habe ich vorher auch schon gemacht. Dann auch noch gefunden, dass die auch schon im Jahr 2019 einen Auftrag einer nicht unbedeutenden Firma bekommen haben, nämlich von Tesla. Ja? Die bauen für Tesla Cockpit Querträger, was auch immer das in Hybridweise, ja, was auch immer das ist, ja, aber das ist natürlich auch ein absoluter Ritterschlag, wenn du für Tesla was bauen darfst. Weil Tesla ist ja berühmt dafür, dass sie nicht viel bei Zulieferern einkaufen, sondern nur wirklich Dinge, die sie wirklich absolut selber nicht hinkriegen. Und dann haben sie einen enormen technologischen Anspruch an die Zulieferer. Normalerweise versuchen sie ja, die Dinge selber zu entwickeln. Nur wenn sie das nicht schaffen, dann gehen sie zu irgendeinem. Und das ist natürlich auch ein Ritterschlag, wenn man für Tesla zuliefern darf. Und deswegen, ja, und sie haben bisher natürlich immer vom traditionellen Autogeschäft gelebt. Wahrscheinlich da auch von den schwäbischen Herstellern, da wollen wir keinen Namen nennen. Aber die sind auch international vertreten und haben gelitten auch. Die Aktie hat ja gelitten unter der Schwäche des Automobilgeschäfts. Aber da gibt es jetzt auch wieder anziehende Zahlen zuletzt von Daimler und BMW. Also von daher kommt da auch wieder ein bisschen Schwung in die Aktie rein. Aber vor allem, man richtet sich jetzt eben mehr und mehr Richtung E-Mobilität aus und auf andere Zukunftsfelder, Struktur, Leichtbau. Und jetzt eben hier mit dieser Brennstoffzellenkooperation mit Airbus zeigt man einfach, wie zukunftszugewandt man ist. Und deswegen gibt es für Elring Klinger mein Bullen der Woche.
Super. Und da ist die Sanduhr auch gerade abgelaufen. Super. Der Defner hat eine Punktlandung hier hingelegt. Es gibt nur eine Kaufempfehlung für Elring Klinger von deinem alten Kumpel Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler, den du häufiger in deiner Sendung hast.
Ja, genau.
11,50 Euro, sagt er. Und alle anderen sind relativ pessimistisch.
Der hat die relativ früh schon vorher von 3 auf 10 Euro hochgestuft, habe ich auch nochmal
jetzt im Zuge der Recherche gesehen. Jetzt ist er bei 11,50 Euro. Und die durchschnittliche Kursziel ist 5,37 Euro und das liegt deutlich unter den 8, die wir gerade sehen. Aber vielleicht ist es ein positives Zeichen, dass die erst wiederentdeckt wird. Und der Defner ist jetzt der Frühindikator.
Genau. Dann kann ich wieder sagen, Elring Klinger hier als Idee vorgestellt.
Ja. Weil sie bald zweistellig ist, kann der Defner dann sagen. Ich habe es schon immer gewusst. Sehr gut.
Genau.
Ja. Habe ich noch einen kurzen, jetzt müssen wir wieder die Sanduhr hier oben. Ich habe noch einen kurzen Bären, bevor wir dann zum Thema kommen. Wir wollen ja nicht zu sehr überziehen hier. Und zwar war ich ja in Bonn auch unterwegs, bin da vorbeigejoggt und habe Besuch abgestattet der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Und die sitzen nämlich in Bonn auch. Ein ganz hässlicher Bürokomplex, muss man sagen. Also wirklich ein ganz hässlicher Bürokomplex. Und da stand auch so ein altes Fahrrad davor, was wirklich Schrott war. Und dann hatte die BaFin so ein Schild dran gehängt. Da jetzt die Frist abgelaufen ist, das Fahrrad mitzunehmen, haben wir es angezeigt bei der Bonner Behörde für irgendwas. Und wenn die dann, wenn sich da keiner meldet beim Fundbüro in Bonn,
genau,
dann wird
ist
das gemacht.
Jetzt da?
Und nein, es war so eine Atmosphäre. Der Bär der Woche ist für die BaFin, dass sie
alte Fahrräder nicht wegbringt, oder?
Dass sie alte Fahrräder nicht wegbringt. Mhm. Nein, dass sie einfach meines Erachtens, dass der Laden selbst ein großes Problem hat mit Governance und mit Überwachung und sonst wie, weil es geht um Kränkeleasing. Da gab es ja wieder Untersuchungen, da gab es ja auch solche Anwürfe von einem Hedgefonds.
Ja, haben wir schon mal thematisiert.
Das hatten wir thematisiert. Und just, also die BaFin-Mitarbeiter müssen ja immer regelmäßig ihre Aktiendispositionen benennen. Und dann just in der Zeit, 2018 und 2019, hatte niemand mit Kränkeleasing was gemacht. Und im Jahr 2020, als dann die Untersuchung begann, auch von der BaFin, just in diesem Jahr gibt es dann auch die ersten Dispositionen in Kränkeleasing-Aktien. Und zwar haben Mitarbeiter der Abteilung WA2, die Verfolgung von Marktmanipulation und Insiderhandel haben und die auch für Leerverkäufe zuständig sind, die haben halt mit diesem Ding rumgezockt, auch mit Zertifikaten und so weiter. Und ich meine, ich finde, mit Unternehmen, die man beaufsichtigt und wo es wirklich Anschuldigungen gibt, da ging es ja auch um Anschuldigungen, dass Geld nicht da wäre und dass die Bilanzen aufgepumpt worden wären mit irgendwelchen Franchise-Systemen und das Geld bei der Bundesbank nicht da wäre und so weiter. Dann da rumzuzocken, finde ich wirklich schon abenteuerlich. Und wir hatten es ja schon bei Wirecard, da war es ja auch so, da hatten ja 94 BaFin-Mitarbeiter hatten Wirecard investiert und nicht nur Wirecard normal so als Aktie gekauft, sondern auch mit Zertifikaten, mit Knockouts, mit CFDs. Also die BaFin, wenn die BaFin vor irgendwas waren, das sind ja mal CFDs und dann machen die eigenen Mitarbeiter, handeln dann, das sind halt sehr komplexe Produkte, mit denen man schnell Geld gewinnen, aber schnell auch verlieren kann. Und damit haben die rumgezockt und insbesondere in der heißen Phase zwischen Ende April und Ende Juni, also zwischen dem KPMG-Sonderbericht, wo da drin stand, die haben mit uns nicht zusammengearbeitet, also bei Wirecard. Und man sieht halt bei der BaFin, dass da, ja, der eigene Laden nicht so richtig unter Kontrolle ist und dass man fast den Eindruck bekommen könnte, das wäre so ein Handelsunternehmen, weil im Jahr 2020 haben mehr BaFin-Mitarbeiter eigene Geschäfte melden müssen, als es im Jahr 2019 im gesamten Jahr war. Also wenn du jetzt mal guckst, jetzt bis September, und dann siehst du halt, dass es ein Klima da geben muss, was ganz komisch ist und wo man sich fragt, wie eine Börsenaufsicht selbst die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beaufsichtigen kann. Deswegen sage ich mein Bär der Woche für die BaFin.
Ja, wenn ich da halt ein verrottetes komisch. Fahrrad vor der Tür steht, ja. Vorsicht.
Vorsicht. Vorsicht. Das ist die Broken Window Theorie. Wenn du erstmal ein Fenster eingeschlagen hast und da siehst du so ein Büro. Aber es ist halt so ein Bürokratenschimmel, den du da erlebst und denkst dir so, nee, so ist es einfach. Stand davor und es war irgendwie komische. Ich war jetzt nicht drin, ich kann jetzt nicht sagen, wie drin die Atmosphäre war, aber es war einfach.
Es hat rausgemüffelt.
Genau, genau. Danke. Und die sollen jetzt ja auch noch Fintech beaufsichtigen und sonst wie. Und das machte nicht den Eindruck, als ob das die Behörde hinbekäme.
Aber eins zur Ehrenrettung von CFDs. Also, ich meine, das wurde hier so ein bisschen in dubiosem Licht.
Nicht
jetzt
dubios,
erwähnt,
das ist halt hochriskant. So bisschen,
ja,
es Nein, ist das überhaupt nicht. Ja, genau. Das ist ganz klar
sagen,
und genau. Transparent.
Es ist hochriskant, ja. Das muss man
das
sagen.
Das hat nichts mit dubios
weil
zu tun.
Ich das auch vereinzelt mache mit einem Teil meines Depots und ist halt einfach hochriskant, muss ich der Risiken bewusst sein. Da wurden aber auch vieles nachgebessert in den letzten Jahren. Die waren früher noch viel riskanter. Da konnte man zum Beispiel mehr als sein eingesetztes Eigenkapital verlieren. Das ist auch auf Drängen der BaFin hin verändert worden.
Nachschusspflicht.
Ja. Nachschusspflichtigkeit,
das
genau.
Das gibt es nicht mehr.
Das gibt es nicht mehr. Und aber das ist, wie gesagt, nur für erfahrene Anleger. Aber es ist nichts, was irgendwie keine
Ahnung
dubios
ist. Nein, es ist überhaupt nicht dubios. Es ist nicht so wie ein schiefer Roulette-Tisch, wo jemand auf Kosten...
So
nein. Aber du musst halt überlegen, wenn du bei... Es gibt ja CFDs, wo du bei einem DAX-Punkt 100 Euro gewinnst oder verlierst, wenn es nach oben und unten geht. Und das ist halt
der
einfach...
Hebel halt. Du hast einen wahnsinnigen Hebel.
Du hast halt einen wahnsinnigen Hebel, genau.
Die Hebel wurden aber auch, die Eigenkapitalanforderungen wurden auch teilweise angepasst in den letzten Zeiten. Die sind auch nicht mal ganz so extrem. Aber natürlich gibt es immer noch große Hebel und der Hebel funktioniert halt in beide
Richtungen.
Das ist
ganz
wie beim
genau.
Optionsschein, wie bei anderen spekulativen Trading-Produkten. Da muss man dann auch halt gutes Money-Management betreiben und da muss man dann auch mit Stop-Loss-Kursen arbeiten. Aber im Prinzip hat man sowieso einen automatischen Stop-Loss-Kurs, wenn sein Kapital
weg ist. Wenn es weg ist, dann ist man raus.
Das würde ich wirklich auch wirklich nur sagen, wirklich nur für Anleger, die Erfahrung haben.
Nein, aber ich wollte jetzt nochmal sagen, es hat nichts mit dubios zu tun. Es ist sogar transparenter als ein Optionsschein, weil der ja immer noch Wohler und sonst was mitspielt, genau. Bei dem sieht man einen Punkt, so und so viel Euro, pam. Und das ist halt ein relativ eindeutiges Produkt. So.
Genau,
und deswegen, ich will nicht so bio sagen, es ist halt nur ein riskantes
Produkt. Ich bloß
ja, genau.
Und bei Grenke übrigens, hatte ich auch schon mal thematisiert hier, ich glaube, da haben jetzt, wurde jetzt auf jeden Fall jetzt amtlich von den Wirtschaftsprüfern mit Testat festgestellt, also mit Testat nicht, aber es wurde halt, das Geld ist da, ja, das ist da angezweifelt.
Das Geld ist da.
Das war einer der Hauptkritikpunkte und deswegen fühlten sich ja viele an Wirecard erinnert. Mhm. Und ich glaube nach wie vor, was ich damals schon mal gesagt habe, ich habe ja da diesen Shortseller da etwas kritisiert, weil der so ein bisschen versucht hat, in diesem Wirecard-Skandal, glaube ich, einfach da mitzuschwimmen und da Kohle zu machen. Da ist sicherlich vieles im Argen bei Grenke Leasing, aber ich glaube, dieser Hauptkritikpunkt, wenn das Geld da ist, dann ist da schon, es ist kein Fall Wirecard meiner Meinung nach.
Ja, aber die hat sich richtig erholt hat sich nicht. Die war ja vor den Anschuldigungen bei 60 und jetzt ist sie immer noch bei 34. Also es ist.
Nein, ich glaube, dass solange das nicht ganz klar ist und die nicht alle Vorwürfe da aus dem Weg gibt, bleibt da an Zweifel. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall kaufen. Ja? Mhm. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so eine
Luftblase ist. Es sei denn, du bist
mit
der BaFin, dann würdest du vielleicht jetzt nochmal schreiben. Nein,
so eine Luftblase ist wie Wirecard, die in sich zusammenfallen wird. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Aber gut, ich habe mich auch nicht zu intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich sage es auch gleich nochmal das dazu. Ja. Das ist aber
gut, dann kommen wir bei Minute 56.
So waren wieder die guten Vorsätze eigentlich.
Ja. Ja, meine Frau wieder stöhnen, habt ihr wieder die Stunde nicht gemacht. Sie rennt auf
unsere Sanduhren. Ja, du hattest unendlichen Prolog. Ja. Aber gut, wenn er im Rheinland ist, soll er ein bisschen erzählen dürfen.
Die rheinische Frohnatur, die Rheine, da erzählen gern. Wir sind sehr kommunikativ und das nehme ich halt mit. Ja. So die Berliner Stofflichkeit, das ist, Komm, wir mit der Fans haben. Und du bist
hier
der Schwabe, ich bin der Rheinländer.
Ja,
dann kommen wir zum Thema, genau. Das Thema, der Double Dip.
Ich bin der Franke übrigens, gell.
Was bist du, der Franke? Ja, aber du bist du kannst das Schwäbisch so gut, aber ich bin ja auch kein gebürtiger Rheinländer.
Ja.
Ich komme aus Sachsen, aus Leipzig. So.
Genau. Also das Thema.
Es ging um den Double Dip. Und die zweite Corona-Welle ist ja mit voller Wucht, hat nicht nur Europa, sondern auch Deutschland erreicht. Wir haben ja neue Rekordzahlen gehabt. Da hatte ich ja in der vergangenen Woche eine falsche Zahl gesagt. Ich habe gesagt, der alte Rekord war bei 11.000 gewesen, er war bei knapp unter 7.000. Siehst du, so schnell kann man Zahlen durcheinander bekommen.
Also, von welcher Zahl sprichst du?
Von den Neuinfektionen eines Tages. Und da hatte ich halt eine Zahl genannt, dass es mal der alte Rekord bei 11 liegt und er lag bei knapp unter 7.000. Den haben wir mittlerweile eingestellt. Und wir haben ja auch, du hast ja vorhin schon davon berichtet, gibt es jetzt schon lokale Lockdown-Maßnahmen, es gibt dieses irre Beherbergungsverbot, was teilweise gilt und teilweise nicht gilt. Und es gibt in anderen europäischen Ländern, Irland hat jetzt wieder sogar alle non-essential Stores, Bars und Restaurants einfach für 6 Wochen mal geschlossen. Es gibt andere Beschränkungen in Frankreich, in Spanien und überall. Also es sind ja auch wichtige Exportmärkte von Deutschland. In Deutschland haben wir auch Beschränkungen gemacht, wovon keiner so richtig weiß, welche jetzt wo gilt. Trotzdem gibt es halt Beschränkungen, man hat die Welle. Und was es den Menschen zeigt, ist, dass Corona wirklich nicht vorbei ist, was im Sommer ja viele fast schon gedacht haben, ach, vorbei, alles gut. Jetzt ist die zweite Welle da und man merkt, dass man die Pandemie noch nicht so im Griff hat, wie man das gehofft hat. Und das könnte natürlich auch Folgen für die Wirtschaft haben. Wir haben ja demnächst die Zahlen zum dritten Quartal und da wird in Deutschland damit gerechnet, dass die Wirtschaft um 7% zugelegt haben wird im dritten Quartal. Im zweiten war sie ja auch eingebrochen um 9%.
Zum Vorquartal,
genau.
Es geht nicht immer unterschiedliche Länder unterschiedlich ausweisen, muss man mal die Begrifflichkeit
genau sagen. Es geht ums Vorquartal, genau. Und da wird man jetzt wahrscheinlich im dritten Quartal so ungefähr 7% plus gegenüber dem Vorquartal haben. Und nun ist halt die Frage, was passiert im vierten Quartal? Und da ist die Idee jetzt noch, dass es V-förmig nach oben geht. Und da würde ich halt sagen, das glaube ich halt nicht. Ich würde schon vermuten, dass es jetzt mal wieder zumindest beim Wachstum runtergehen wird, deutlich. Und diese 1,5%, die jetzt noch im Raum stehen und die schon von 2,5 runtergestuft worden sind, glaube ich, sind immer noch viel zu optimistisch. Und ich würde denken, dass durch die Maßnahmen, die Lockdown-Maßnahmen, aber auch durch das mentale Problem, also wenn ich sehe, dass die Pandemie wieder kommt, noch nicht vorbei ist, dann werde ich auch als Konsument im Zweifelsfalle Freizeitaktivitäten zurückfahren. Ich werde im Zweifelsfalle vielleicht Weihnachten ganz anders dann gestalten. Und ich werde vielleicht mehr sparen, weil ich Angst habe, beziehungsweise viele Sachen kann ich auch gar nicht machen, weil ich nicht mehr in Urlaub fahren kann. Kollege Sommerfeld hat beispielsweise in den Herbstferien hat er gesagt, ich fahre mal in ein Luxushotel in Berlin. Das ist auch die Idee, wenn man nicht wegfahren kann, weil der hat unter dem Beherbergungsverbot litten. Also der hat seine Kohle wenigstens ausgegeben. Aber die meisten Deutschen, glaube ich, werden weniger Geld ausgeben. Und das alles könnte dazu führen, dass dass das vierte Quartal längst nicht die 1,5%, die erwartet sind, bringen wird, sondern deutlich weniger. Und selbst wenn jetzt der Lockdown nicht so stark ausfallen wird oder sich die Lage beruhigt, haben wir immer noch Altlasten aus der ersten Welle. Wir haben hohe Verschuldung bei Unternehmen, da wird es auch mal Pleiten geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt im vierten Quartal passieren wird, aber wenn ich jetzt überlege, ich bin ein Restaurant, und ich stehe jetzt schon mit dem Rücken zur Wand und ich habe jetzt die nächste Welle und habe das nächste Problem, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele, die vielleicht jetzt noch abgewartet haben und gesagt haben, hey, jetzt geht's wieder aufwärts, dass da auch jetzt neue Schließungen kommen und dass dann auch diese Überbrückungshilfen, die der Staat gegeben hat, dass das irgendwann, wird man feststellen, das wird zu teuer, das können wir uns nicht mehr leisten, können wir nicht mehr alle retten und dass das im vierten Quartal, dass das Wachstum deutlich bremsen wird. Und deswegen würde ich denken, dass wir im vierten Quartal statt 1,5% Wachstum, vielleicht noch 0,5% Wachstum haben. Wir sind in Deutschland ja noch auf einer relativ, wir haben da noch relativ in einer guten Situation, wenn man sieht, Frankreich oder Spanien, da dürfte das vierte Quartal sogar ein Minuswachstum aufweisen. Und insofern würde ich dir als Wette sagen, das V ist vorbei und wir werden im vierten Quartal allerhöchstens 0,5% noch wachsen. Und damit ist diese Idee, dass es so schnell wie es runterging, auch wieder hochgeht mit der Wirtschaft, die ist endgültig. Ja, vorbei meines Erachtens und
gut, auf das V würde ich jetzt auch nicht mehr wetten und eigentlich, wenn du jetzt hier so düstere Szenarien hast, dann müsstest du ja eigentlich auf den Rückgang, auf den Einbruch zum dritten Quartal wetten, das traust du dich jetzt aber auch wieder nicht.
Bei Europa schon, aber nicht Deutschland. Deutschland ist halt in einer guten Position.
Gut, genau, und die gute Position, das ist ja mein Argument, also Die kommen natürlich dadurch, dass der Staat hier deutlich eingegriffen hat und auch ja, Kurzarbeitergeld, all diese Maßnahmen, die Konjunkturpakete und so weiter, doch teilweise in der Wirtschaft ankommen, teilweise werden Hilfen auch nicht abgerufen. Aber das wird möglicherweise dann noch passieren, wenn die dann Not dann für die einzelnen Firmen, betroffenen Firmen größer wird. Aber ich würde jetzt auch mal das ganze weltwirtschaftliche Bild mir nochmal anschauen, das ja eben für die deutsche Exportwirtschaft vor allem wichtig ist. Und da hält sich doch ja das Bild deutlich auf. Ich habe gerade schon den Postchef zitiert, der früh gesehen hat, dass China wieder am Kommen ist. Und China ist jetzt wirklich wieder voll zurück auf der Spur, hat die Corona-Krise hinter sich gelassen. Die haben jetzt gerade die Wachstumszahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Da gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,9%. Das war etwas schwächer als von Analysten erwartet.
Und zum Vorquartal waren es nur noch 2,3. Da das ist deutlich zurück, von 11,3 auf 2,3. Also man sieht, es wird auch da nicht mehr so geil.
Ja, aber es wächst halt weiter. Ja,
und ja, gut.
Sie arbeiten sich weiter aus der Krise raus und sie haben in den ersten 9 Monaten um 0,7% zugelegt zum Vorjahr, zum gleichen
Sie sind wieder im Plus mit der Wirtschaft jetzt.
Also sind wieder im Plus. Sie haben wirklich ein V geschrieben und China ist halt eben auch für die deutsche Wirtschaft ein wichtiger Exportmarkt, vor allem für die deutschen Autobauer und deswegen sehen wir bei Daimler, hat ja letzte Woche absolut überrascht mit Zahlen, über 3 Milliarden operativen Gewinn veröffentlicht, da hat keiner mit gerechnet und vor allem ist es geschuldet und gedankt dem Autoabsatz in China, wo sie exorbitante Zahlen haben, 23% mehr ausgeliefert im dritten Quartal, hat Mercedes mit 224.000 PKWs und auch BMW sagt, Asien ist definitiv die Lokomotive und Konkurrent Audi verzeichnet im dritten Quartal sogar die beste Performance seit dem Markteintritt vor 32 Jahren und der chinesische Automarkt ist der wichtigste Absatzmarkt mittlerweile für die deutsche Automobilwirtschaft, nicht mehr Amerika, wie früher, sondern das ist China und das ist natürlich ein wichtiger Konjunkturmotor auch für die deutsche Wirtschaft, auch für die Zulieferer, da kommt wieder alles im Gang und da verschwindet eben auch wieder diese ganze Arbeitsplatzunsicherheit, die man ja auch bei den Autobauern gehabt hat und diese ganzen Ängste und deswegen sind wir im zweiten Quartal auch so abgestürzt, nicht nur, weil hier es einen lokalen Shutdowns gab in Deutschland, sondern vor allem, weil wir auch die Folgen, dass China im ersten Quartal diesen Shutdown hatte, wo überhaupt nichts mehr bestellt wurde, wo keine Maschinen mehr bestellt wurden. Das zieht ja alles wieder an, die Ausrüstungsgüter, Maschinenbau berichtet Ähnliches aus China. Das sind ganz, ganz wichtige Impulse für die deutsche Exportwirtschaft und auf der anderen Seite Amerika, gut, da haben wir momentan viel Unsicherheit mit den Wahlen und so weiter und vor allem mit dem Konjunkturpaket, da wird jetzt wieder gerungen. Vielleicht gibt es jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden noch ein Paket, das könnte dann auch wieder helfen, aber spätestens nach den Wahlen, nach dem 3. November muss zügig so ein Konjunkturpaket kommen und man hat schon gesehen, im September haben auch die Einzelhandelsumsätze in Amerika total überrascht wieder, weil trotz steigender Arbeitslosenzahlen die Amerikaner einfach einkaufen und sie werden auch im Weihnachtsgeschäft einkaufen. Ob sie das nun online tun oder offline, aber sie werden einkaufen und da ist irgendwie auf den Amerikaner Verlass. Und wenn es dann noch ein frisches Konjunkturpaket mit ein paar Extra-Schecks gibt, auch wieder für Arbeitslose, dann glaube ich, wird das auch Impulse liefern, die auch ins Deutschland gut tun. Und dann in Deutschland auch, es wird alles anders sein, dieses Weihnachten wird ganz anders sein, als wir es kennen sicherlich und es würden sich vielleicht viele nicht mehr so in die überfüllten Einkaufsstraßen wagen und einfach noch mehr online
oder
bestellen.
Oder in die Kirche gehen.
Mhm. Auf jeden Fall nicht singen und nicht Trompete, dann brauchen wir auch nicht in die Kirche gehen, wenn man nicht richtig schallend singen darf.
Mhm. Also finde ich, macht hoch die Tür,
auch die Andacht.
Die Tour macht weit, ja.
Aber das ist kein Wirtschaftsfaktor. Ja.
Findest du, wenn du nicht mehr zu Weihnachten zu deinen Lieben fährst?
Wenn du nicht in die Kirche gehst, meine ich.
Wenn du nicht in die Kirche gehst,
nein, du wirst vielleicht schon zu den Lieben fahren und wirst auch was schenken und notfalls schickst du das Geschenk. Und vielleicht werden Geschenke auch großzügig ausfallen von den Großeltern, die ja irgendwie dieses Jahr nicht nach Mallorca gefahren sind und irgendwie ihr Geld ausgeben konnten. Und dann sagen sie, dann lassen wir es halt den Enkeln zugutekommen.
Ich sehe schon.
Zum Beispiel, ein kleiner Appell, ne? Fritze kann sich freuen, ja.
Weißt du, ich weiß es nicht.
Mal gucken, was. Also meine Schwiegermutter hat gesagt, die hat schon die ganzen Geschenke jetzt gekauft. Viele agieren halt dann anders und nicht sagen, nicht mehr, jetzt muss ich jetzt am letzten Adventswochenende mich dann in den Trubel stürzen, sondern denken jetzt vielleicht ein bisschen früher drüber nach, die Geschenke sich zu besorgen.
Ja, die denkt,
vorausschauend, ja. Gut. So. Deswegen, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft in Deutschland wird auch nicht ausfallen. Ich sehe die Gefahr, dass es weitere Lockdowns geben wird. Da glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber diesen ganz großen, wir machen einfach das Land mal dicht und wir schließen die Fabriken und so weiter, das wird nicht mehr passieren, weil man doch viel mehr gelernt hat, weil man gelernt hat, sich in den Betrieben zu schützen, weil da Hygienekonzepte funktionieren, weil da nicht die Ansteckungsherde sind, sondern die sind bei den Partys, bei den jungen Leuten und überall. Gestern in der U-Bahn kam wieder so eine Fünferbande von Jungspunden rein, alle ohne Maske. Gibt es aber erstmal einen kräftigen Ampfiff. Ich habe gesagt, jetzt aber ganz schnell mal die Maske auf erstmal hier. Da kann jeder mithelfen. Da kann jeder mithelfen. Ja. Hilfspolizist Defner ist unterwegs. Ich habe mir auch neulich in der S-Bahn mit einem blond gescheitelten, tätowierten, kräftig gebauten jungen Mann angelegt. Mhm. Ja.
Habe ich vergessen, die Maske. Hast ein Problem mit, fliegst du gleich.
Also, ich sag da immer Bescheid, ja. Und das kann man tun. Und man kann, jeder kann vor allem Acht geben. AHA-Regeln plus L haben wir jetzt gelernt, plus Lüften, Abstand, Hygiene und Atemschutzmaske und Lüften. Und dann können wir alle was dafür tun, dass diese deutsche Wirtschaft nicht nochmal in den Schatten
kommt. Dass der Defner seine Wette gewinnt und Deutschland das, im vierten Quartal mehr als 2,5%.
Mir geht es weniger um meine Wette, sondern mir geht es um uns alle und unsere Jobs.
Da hast du vielleicht nur eine Sache, wenn du jetzt schon siehst, die Leute haben ja gelernt, dass es im Einzelhandel keine Engpässe gab im ersten Lockdown. Warum?
Sie haben es dann trotzdem.
Warum haben es denn sie trotzdem? Ja, und daran siehst du, dass die Learnings aus der ersten Welle, dass die Psychologie der Leute immer noch eine Rolle spielt. Und wenn du nur ein bisschen weniger, wenn die Leute jetzt noch Angst sparen machen und sonst was, kann es halt relativ schnell passieren, dass sie vielleicht sagen, oh, dieses Jahr mit den Geschenken, wenn wir eh nicht hinfahren, dann könnte es auch kleinere Geschenke geben. Also man kann auch den gegenläufigen Effekt gerne durchspielen. Deswegen sage ich, 0,5% im vierten Quartal wäre in meinen Augen für Deutschland sehr
aber wir sehen anhand all der Prognosen, die es in den letzten Monaten gab, die dann hoch und runter korrigiert wurden, dass es im Prinzip keiner so richtig vorhersagen kann. Die führenden Wirtschaftsinstitute haben jetzt gerade ihr Herbstgutachten veröffentlicht.
Das war sehr optimistisch.
Das war sehr optimistisch, ja. Nur noch 5,4% das Minus
gewonnen.
Aufs Gesamtjahr.
Ja, da hatten wir auch
und
eine
das
Wette.
Wäre dann eben weniger als im Jahr 2009 nach der Finanzkrise. Und teilweise hatten wir ja dann schon Zahlen für das Gesamtjahr, die von über 10% sprachen. Einbruch jetzt nicht von den Instituten, die ja nur zweimal im Jahr ihre Prognosen veröffentlichen, aber von anderen einzelnen Instituten oder einzelnen Volkswirten, die da wahre Horrorszenarien an die Wand gemalt haben. Da ist man deutlich davon zurückgekommen und ich glaube, dass dieser Schwung, also gerade was jetzt Ausrüstungsinvestitionen, wenn jetzt die Firmen in China und andernorts in Asien, ja nicht nur China, sondern auch Singapur, die ganze viele, die da gut wirklich rausgekommen sind aus der Corona-Pandemie und die alle wieder loslegen und jetzt auch wieder Maschinen in Deutschland bestellen und so weiter. Und das gibt einen Schub und das gibt dann auch den Leuten, die da arbeiten, auch wieder Sicherheit und dass sie auch wieder mehr Zuversicht haben. Natürlich sind immer noch wirklich viele Branchen. Das ist nur ein Drittel
der Maschinenbau und diese ganzen Sachen sind nur ein Drittel.
Ja, und es schmerzt mich wirklich die Restaurants und die Reisebüros und die Eventveranstalter und wer auch immer betroffen ist. Aber es gibt auch wirklich da Hilfen aber es tut mir leid um jeden, der wirklich massiv von dieser Pandemie betroffen ist, aber es ist halt einfach so und teilweise gibt es Hilfen. Aber gesamtwirtschaftlich, glaube ich, kann man die Kurve kriegen und
du nimmst die Wette an.
Ich nehme die Wette
super.
An. Ja. Und
ja, dann haben wir, und du wirst auch versprechen, Klopapier wird jeder haben. So, dann hätten wir die Welt sozusagen die Welt umrundet einmal. Sagen vielen Dank fürs wieder längere Zuhören. 70 Minuten haben wir gebraucht. Ihr könnt uns gerne wieder Sterne geben und
Rezensionen bei Apple Podcasts.
Das darf man auch gern tun und uns weiter sagen. Und demnächst treffe ich wieder jemanden zum Joggen. Also insofern, auch da kann man wieder.
Propaganda ist ganz wichtig. Ja. Freuen wir uns. Und ansonsten bleiben wir immer. Sagen wir nach dem Tschüss. Ja,
Sagen wir Tschüss und Ciao. Jetzt versemmeln wir noch die Verabschiedung.
Wir sagen Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.